Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 22. August von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort, alle die da sind und auch die, die das am Video mitverfolgen oder später digital verfolgen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns persönlich sagen möchte. Durch seinen Heiligen Geist möchte er in unser Leben reden, mitten hinein in unser Leben. Das Thema unserer Predigt heute Morgen habe ich mal überschrieben mit: Hat Paulus sich eigentlich bekehrt? Und dieser Frage wollen wir nachgehen anhand von Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 22. Ist ein etwas längerer Text, aber ich will ihn uns so im Laufe der Predigt auch vorlesen. Und ich lese ihn uns aus der Basisbibelübersetzung und zunächst die ersten beiden Verse. Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Hinrichtung. Er ging zum Hohenpriester, gemeint ist in Jerusalem, und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Er hatte vor, dort die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren. Er wollte sie, Männer und Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. So wird uns Saulus vorgestellt in der Apostelgeschichte. Er war ein ganz hingegebener Pharisäer, also ein sehr gesetzestreuer Jude, der das sehr genau genommen hat und dann auch eine gewisse Radikalität an den Tag gelegt hat und deswegen diese neue Gruppe da verfolgen will. Und er ist so der Prototyp, der typische in der Bibel, im Neuen Testament, für einen, der sich radikal geändert hat. Eben von einem Verfolger der jungen christlichen Gemeinde hin zu einem, der sich mit seinem ganzen Leben dafür eingesetzt hat, dass sie überall entstehen, dass Menschen zum Glauben kommen. Deswegen hat sich ja auch in unserer Sprache dieses Sprichwort eingebürgert, vom Saulus zum Paulus werden, um das zum Ausdruck zu bringen, wenn jemand sich ganz radikal irgendwie verändert hat und man ihm das kaum glauben kann. Auch wenn das von der Bibel her nicht ganz korrekt ist, denn Saulus hat sich erst viel später Paulus genannt, nämlich als er nicht mehr im jüdischen Bereich tätig war, sondern in die Heidengegenden, also zu den Griechen gegangen ist. Dann hat er statt des jüdischen Namens Saulus den römischen Paulus gewählt, der so ähnlich klingt, aber miteinander haben die Namen nichts zu tun. Aber dieser Spruch macht das deutlich, da hat einer einen ganz radikalen Wechsel in seinem Leben vollzogen. Und Paulus zieht hier los, um die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren. Das ist so ein kleiner Hinweis, dass die Gemeinden am Anfang, man noch nicht genau wusste, wie soll man sie denn eigentlich nennen. Wer das noch mal genauer nachhören möchte, in der Predigt am 7. März diesen Jahres ging es um diese Thematik. Wie nennt sich Gemeinde eigentlich oder wie wurde sie am Anfang genannt, wer das noch mal nachhören möchte. Also das ist die Ausgangssituation, die wir haben für die Geschichte, die jetzt hier mit Paulus losgeht. Und ich will uns die nächsten Verse lesen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte: Wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Paulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Das ist also das ganz zentrale Erlebnis im Leben von Paulus. Und es war so wichtig, dass so erst einmal hier in der Apostelgeschichte wir das noch zweimal haben. Aus seinem Munde, wie er es jemand anders erzählt. Wer das mal noch nachlesen möchte, in Apostelgeschichte 22, 3 bis 16 und 26, 9 bis 20. Also da erzählt er das nochmal und es ist spannend, diese ganzen Schilderungen zu vergleichen, denn sie sind nicht hundertprozentig gleich. Wo man merkt, da hat sich auch so manches noch in der Erinnerung vielleicht verändert, also wer es nochmal nachlesen möchte. Aber das ist die alles entscheidende Erfahrung von Paulus, auf die er immer wieder zurückkommt. Hier in der Apostelgeschichte, aber auch in seinen Briefen kommt das immer wieder mal vor. Was ist da eigentlich passiert? Wir lesen, dass ein Licht vom Himmel ihn plötzlich umstrahlte. Wird nicht weiter gesagt, was man sich darunter vorstellen soll. Später sagt Paulus noch so ein über alles hell erleuchtendes Licht. Paulus sagt in diesem Zusammenhang später, darin ist Jesus ihm begegnet. Jetzt müsste man fragen, in diesem Licht, jedenfalls sagt er, ich habe ihm mal zwei Ausschnitte mitgebracht aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wo er aufzählt, wer wem der Auferstandene alles begegnet ist. Da sagt er, Jesus hat sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen, und dann erläutert er, warum er eigentlich ganz unwürdig war für diese Begegnung. Also in dieser Erfahrung hat Jesus sich ihm gezeigt. Und etwas früher im Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 1, muss er sich verteidigen, dass er ja kein Apostel ist, in dem Sinne, dass er ein Augenzeuge ist. Den Apostel, das sind Augenzeugen, die Jesus miterlebt haben, mit ihm unterwegs waren, wie Petrus und alle anderen, und er doch nicht. Und dann sagt er, bin ich denn kein Apostel? Habe ich etwa nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Also in dieser Erfahrung sagt er, da ist Jesus mir begegnet. Jetzt kann man sich fragen, jetzt war dieses helle Licht, war da irgendwie eine Gestalt drin zu sehen? Oder was hat er denn da eigentlich gesehen? Eigentlich geht's gar nicht ums Sehen. Wir lesen das gleich noch, dass Paulus gar nichts gesehen hat, nämlich dass er zu Boden gefallen ist und die Augen geschlossen hat. Also der hat gar nichts mehr gesehen. Und im Weiteren geht's auch nicht um dieses Licht, sondern es geht um etwas, was er hört. Es geht darum, dass er angesprochen wird darin. Also er hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann fragt er, wer bist du? Und dann antwortet die Stimme. Also das Entscheidende ist jetzt nicht dieses übernatürliche Licht, was da erstrahlt hat, sondern diese Anrede, die in diesem Licht geschehen ist, dass er diese Stimme gehört hat. Und das ist eine Beobachtung, die wir immer wieder im Neuen Testament machen können, wenn es um den Auferstandenen geht, aber auch darum, wie Jesus vorher mit den Menschen im Gespräch war, dass nicht die Erfahrung zählt. Nicht das Entscheidende ist, wenn es darum geht, zum Glauben zu kommen. Nicht das Wunder, was vielleicht passiert ist, oder irgendein übernatürliches Phänomen wie dieses Licht, was da leuchtet. Sondern zu diesem Erlebnis, zu dieser Erfahrung muss die Anrede kommen. Muss dazu kommen, dass Jesus jemanden anspricht. Also das Wort Jesu oder der Auferstandene offenbart sich jemanden. Jesus zeigt sich jemanden. Das ist das Entscheidende. Die Erfahrung ist vielfältig zu interpretieren. Also was jemand erlebt an übernatürlichen Erfahrungen, Erlebnissen, vielleicht an Wundern, das führt noch nicht zum Glauben. Sondern der Glaube entsteht durch die Anrede Jesu. Wir können das mal, wer das möchte, mal nachlesen bei Maria Magdala am Grab, wo sie ja Jesus als den Gärtner identifiziert, der Auferstandene, und erst als er zu ihr sagt, Maria, er sie also anspricht, in dem Moment kommt sie zum Glauben. Da erkennt sie, das ist Jesus hier, Johannes 20. Oder die Emmaus-Jünger, die mit ihm unterwegs sind, und er erzählt ihnen und sie erzählen und sind im Gespräch, und erst als Jesus sich ihnen offenbart, nämlich in diesem Zeichenhaften, dass er dieses Brot bricht, da erkennen sie, ach, es ist Jesus. Also Jesus muss sich jemanden offenbaren, damit es zum Glauben kommt. Und so fragt ja Paulus hier, Saulus, Paulus, auch wer bist du, Herr? Also in dieser Erscheinung alleine lag das noch nicht begründet, sondern erst als Jesus sich ihm offenbart. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das ist das alles Entscheidende, was in seinem Leben erstmal passiert ist. Wir lesen mal weiter, was dann kommt. Saulus erhob sich vom Boden, als er aber die Augen öffnete, also er hatte sie offensichtlich die ganze Zeit geschlossen, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind, er aß nichts und trank nichts. Also Paulus ist ganz passiv, er wird irgendwo hingeführt, weil er nichts sehen kann, und hält sich da auf. Es wird deutlich, hat wohl gebetet, war im Gespräch mit Gott in der Zeit. Wenn wir jetzt einen Film sehen würden, käme jetzt ein Szenenwechsel. Jetzt auf einmal geht es um jemand ganz anders. Paulus, wissen wir, ist irgendwie in Damaskus angekommen, aber jetzt geht es um Hananias. Der wird nämlich jetzt angesprochen, ein ansonsten völlig unbekannter Nachfolger Jesu. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm, Hananias. Hananias antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte, steh auf und geh in die gerade Straße, dort sollst du im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Also Gott beauftragt hier den Hananias, aber der ist erstmal gar nicht so sehr einverstanden mit dem Ganzen. Hananias antwortete: Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen, also den Nachfolgern Jesu, in Jerusalem viel Böses angetan. Jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er will sie alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm: Geh nur, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug erwählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Der Auftrag, und dann kommt Hananias dem Auftrag nach. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Saulus, Paulus erfährt hier sozusagen die Grundausrüstung, die am Anfang eines Lebens mit Jesus steht. Er wird vom Heiligen Geist erfüllt. Kann auf vielen Wegen passieren. Hier wohl in dem Moment, als Hananias ihm die Hände auflegt, so die Grundausrüstung. Und dann ist das Erste, was von ihm eigentlich aktiv hier berichtet wird, wo man sagen könnte, das ist jetzt auf seine Initiative hin, er ließ sich taufen. Also das gehört zum Anfang eines Lebens mit Jesus, dass man Jesus begegnet, dass Jesus einem begegnet, vom Heiligen Geist erfüllt wird und sich taufen lässt. Und dann, haben wir gerade gelesen, waren noch einige Tage in Damaskus, wir wissen nicht wie lange, auf jeden Fall geht's dann gleich los. Er hat den Auftrag angenommen, er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort: Jesus ist der Sohn Gottes. Alle, die das hörten, waren sehr erstaunt und sagten: Das ist doch der Mann, der in Jerusalem die Leute verfolgt hat, die sich zu Jesus bekennen. Ist er nicht sogar gekommen, um sie auch hier festzunehmen und vor die führenden Priester zu bringen? Aber Saulus ließ sich nicht beirren und stürzte die Juden in Damaskus in völlige Verwirrung. Denn er konnte ihnen überzeugend darlegen, dass Jesus der Christus ist. Also Paulus, Saulus hat zu seinem Auftrag gefunden. Das ist das, was er fortan sein Leben lang machen wird, dass er den Menschen, nicht nur den Juden, dann auch den Heiden, den Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund haben, zu sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er der Christus, also der Messias ist. Das ist sein Auftrag und dem kommt er dann sein Leben lang nach. Eine radikale Wende im Leben dieses Menschen. Aber zurück zu unserer Frage vom Einstieg: Hat Paulus sich eigentlich bekehrt? In dem, was wir jetzt gerade so gehört und gelesen haben. Man müsste ein vorsichtiges, vielleicht unsicheres, nee, eigentlich nicht sagen. Denn sich bekehren, vom Wortlaut her, zumindest im Deutschen, ist ja eine Aktion, die von einem selbst ausgeht. Ich will mich bekehren. Ich sage ja zu dem, was ich gehört habe, oder ich bin überzeugt und stimme dem jetzt zu. Wir haben in keiner Zeile gelesen, dass Paulus das irgendwie gemacht hätte. Er wurde von Jesus angesprochen, in einer natürlich ganz besonderen Art und Weise, sehr ungewöhnlichen Art und Weise. Ja, und dann ist nur noch mit ihm passiert worden. Also er ist mitgenommen worden, der Hananias ist zu ihm gekommen. Das Erste, was aktiv von ihm zu lesen ist, ist, dass er sich taufen lässt. Jetzt könnte man sagen, naja gut, so detailliert wird der Bericht ja jetzt nun auch nicht sein, dass alles wiedergegeben wurde, was Paulus jetzt da gesagt oder getan hat. Das ist natürlich richtig. Aber das, was Paulus hier erlebt hat, so besonders es auch war, so ungewöhnlich es natürlich war, steht auch stellvertretend für dem, was passiert, wenn Jesus jemanden anspricht. Und dem wollen wir nachgehen. Sich bekehren ist ja etwas Aktives. Ne, da sage ich zu etwas ja. Also wenn jetzt hier irgendwann gestanden hätte und diese Erscheinung und eine Stimme fragte ihn: Willst du mir nachfolgen? Und Paulus sagte: Ja, ich will. Dann wäre das sich bekehren gewesen. Aber das steht hier nicht. Das kommt dir nicht vor. Und das ist kein Zufall. Oder es ist nichts, was weggefallen wäre. Sondern wenn Paulus später davon erzählt, wird deutlich, dass das gar nicht in dieser Weise vorgekommen ist. Ich will uns mal einen Ausschnitt lesen aus dem 1. Korinther 15. Wir hatten gerade diesen ersten Vers schon gelesen. 15, 8 bis 10, wo Paulus also sagt, dass Jesus ihm als in Besonderheit begegnet ist. Ganz zuletzt hat Jesus sich auch mir gezeigt, also gleichsam einen Missratenen. Das hatten wir gerade schon mal gelesen. Und dann begründet er das. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Also die Tendenz scheint hier bestätigt zu sein. Paulus, selbst das, was er mehr als alle anderen Apostel getan hat, und das kann man wahrscheinlich rein statistisch sagen, ja, das wird so sein, also der ist mehr losgezogen als alle anderen zusammen. Selbst das hat er nicht aus sich selbst getan, sondern aus der Gnade Gottes, die in ihm ist. Also er sieht diesen ganzen Vorgang, dass er zum Glauben gekommen ist, dass Jesus sich ihm gezeigt hat, ihn berufen hat und dass er dem nachgekommen ist, eingebettet in die Gnade Gottes. Er sagt nicht, das habe ich gewollt, getan, mich zu entschlossen, sondern es war ganz die Gnade Gottes in seinem Leben. Und das ist spannend. Also in diesem Sinne, in diesem ganz eng gefassten Sinne, dass man sagen könnte, sich bekehren ist ein Entschluss, das finden wir hier gar nicht. Ich will das mal versuchen, ein bisschen zu sortieren. Wie kommt jemand zum Glauben? Wenn wir das im Neuen Testament lesen, wie Leute zum Glauben gekommen sind, da ist schon so, dass jemand eine besondere Erfahrung macht. Das steht oft am Anfang. Ein besonderes Erlebnis hat, vielleicht ein Wunder erlebt oder eine besondere Erkenntnis bekommt. Plötzlich geht jemand ein Licht auf, irgendwas, das man verstanden hat. Das kommt vor. Und vielleicht findest du dich darin wieder, dass du sagst, ja, da gibt es eine besondere Erfahrung in meinem Leben, die so eine Schlüsselerfahrung war. Aber eine Erfahrung alleine macht noch keinen Glauben. Eine Erfahrung noch, wenn sie noch so übernatürlich sind, kann man ganz unterschiedlich erleben. Also jemand, der vielleicht von einer Krankheit geheilt wird, sagt, darin habe ich Gottes Handeln in meinem Leben erlebt. Das hat mich dazu gebracht. Andere sagen, nur Glück gehabt. Oder nochmal dem Teufel von, oder dem Tod von der Schippe gesprungen oder so. Schwein gehabt, klopfen auf Holz. Also, man kann damit sehr unterschiedlich umgehen, was man erlebt. Auch Erkenntnisse, die man hat, können man sehr unterschiedlich verarbeiten. Also, die Erfahrung selber macht's noch nicht. Sie ist so oft ein Auslöser, ein Impuls. Aber darin geschieht etwas. Und das ist der Schlüssel zu allem, dass jemand darin die Anrede Jesu erfährt. Darin ein Wort Jesu erfährt. Dieses, wie bei Maria von Magdala, dass jemand persönlich angesprochen wird. Du bist jetzt gemeint. Es ist kein Zufall, was hier passiert. Es ist nicht nochmal Glück gehabt, sondern Jesus zeigt sich darin. Jemand erfährt die Gnade und die Liebe Gottes in seinem Leben. Plötzlich fühlt jemand sich hineingenommen, angenommen von dem, was dass Gott da ist. Oder auch nicht selten und auch ganz wichtig, dass jemand erfährt, meine Schuld ist mir vergeben in dieser Begegnung. Also grundsätzlich die Sünde, also die Trennung von Gott ist aufgehoben. Vielleicht aber auch sehr konkrete Punkte in meinem Leben, die, wo ich merke, jetzt kann ich die abgeben. Also jemand erfährt die Anrede Gottes darin. Und dann gehört zu dieser Grundausrüstung dazu, wie jemand zum Glauben wird, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Das wird uns auch immer wieder in der Bibel so geschildert, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen, aber das gehört dazu. Der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen, verbindet uns mit Jesus, also das passiert. Das ist Handeln Gottes im Leben eines Menschen. Jemand antwortet dann, und das ist eigentlich der erste Schritt, der aktiv ausgeht. Jemand antwortet auf das, was er erfahren hat und das, was er gehört hat, mit einem Leben in der Nachfolge Jesu. Sagt, ja, das hat mich jetzt nicht überzeugt, das habe ich erlebt, erfahren, das ist jetzt Wirklichkeit, da sage ich ja dazu und ich lebe Jesus, ich folge ihm nach. Und dazu, da lässt die Bibel auch keinen Zweifel dran, der nächste Schritt ist, dass jemand sich taufen lässt. Das ist so die, soll man sagen, die logische Folge dieser Sache. Da erfährt jemand die Anrede Gottes in seinem Leben, die Anrede Jesu, willigt ein, sagt, ja, ich lebe, folge nach und lässt sich taufen. Wir haben also Gottes Handeln im großen Teil, sehr einseitig sogar, vielleicht nicht immer so einseitig wie bei Paulus hier, aber grundsätzlich da, und die Antwort des Menschen. Das, was wir selber eigentlich nur dazu beitragen können, die Antwort des Menschen. Wie Gott im Leben eines Menschen handelt, wie Jesus jemanden anspricht, das haben wir nicht in der Hand. Das kann er alleine machen. Wir können vielleicht für andere darum beten, dass das passiert. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir das nicht machen. Also wenn wir nicht anfangen wollen zu manipulieren oder was man sonst so alles machen kann. Man kann eine ganze Menge drehen, aber wenn wir es ehrlich meinen, das können wir nicht machen. Gott muss handeln. Aber wir können antworten. Und deswegen, wir können uns eigentlich nur mit dieser Antwort beschäftigen. Was können wir eigentlich tun, wenn wir angesprochen worden? Und da gibt es zwei Ebenen. Die ganz persönliche Ebene. Also wenn ich erfahre, etwas in meinem Leben erfahre und darin die Anrede Jesu in meinem Leben höre, merke, er fragt mich, er beruft mich, dann kann ich nur persönlich antworten mit Nachfolge, sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen, ich bin mit ihm unterwegs. Das kann auch niemand überprüfen. Also niemand kann ins Herz schauen, ob und wie jemand diese Antwort gibt. Das ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Aber wenn dann das Nächste passiert, dass sich jemand taufen lassen will, ist es nicht mehr nur eine persönliche Angelegenheit. Und jetzt wird es spannend. Ich hoffe, es war bisher nicht langweilig, aber jetzt wird es nochmal in einer anderen Art und Weise spannend. Nämlich jetzt kommen die anderen ins Spiel. Jetzt kommt die Gemeinde ins Spiel. Getauft wird in die Gemeinde hinein, aber auch von der Gemeinde. Also wenn jemand sich taufen lassen will, ist das nicht mehr nur eine Privatangelegenheit. Zumindest soweit ich das aus der Bibel verstehe, ist das keine Dienstleistung, die man so einfordern kann von irgendwem. Ist auch keine Privatangelegenheit von einem Pastor oder so, dass er sagt, ja, ich mache bei mir im Garten ab und zu mal eine Taufaktion, wer das gerne möchte oder so. Sondern getauft wird von der Gemeinde in die Gemeinde hinein. Und damit kommt das, was zum Glauben bedeutet, plötzlich eine Öffentlichkeitswirksamkeit oder Relevanz. Da gibt es plötzlich Leute, die sich damit auseinandersetzen können, dass du zum Glauben gekommen bist. Und das wird zur Herausforderung für uns als Gemeinde. Wie gehen wir eigentlich damit um? Wie gehen wir damit um? Zum einen, diese persönliche Ebene, die können wir ja nur glauben. Ich sage das immer gerne so, wir können dir deinen Glauben nur glauben. Also wenn du deinen Glauben bekennst und von der Erfahrung erzählst, die du gemacht hast mit Jesus, nicht nur, wenn es um den Anfang des Glaubens geht, auch sonst, da kann ich immer nur sagen, ja, ich freue mich mit dir. Es ist gut, dass du das erfahren hast. Es ist schön. Ich freue mich mit dir. Ich kann das nicht überprüfen. Vielleicht finde ich manches ein bisschen eigenartig. Vielleicht kann ich auch nicht alles nachvollziehen. Mir fremd und so. Aber ich kann das nicht beurteilen, weil das ist etwas, was zwischen dir und Jesus passiert. Was Jesus in deinem Leben tut und sagt. Wenn sich jetzt aber jemand taufen lassen möchte, dann sind wir als Gemeinde herausgefordert. Wir müssen damit umgehen. Und das heißt, wir möchten von Herzen deinem Taufwunsch zustimmen. Gar keine Frage. Das freut uns ja, wenn jemand sich taufen lassen möchte. Aber gleichzeitig ist uns nicht egal, was jemand glaubt. Also es ist nicht so, dass wir nur sagen, ja, da meldet sich jemand zur Taufe und dann sagen wir, wunderbar, alle, die sich melden, werden getauft. Sondern wir würden das auch gerne irgendwie nachvollziehen können. Also wie jemand zum Glauben kommt, das kann man nicht beurteilen. Wir können das nur nachvollziehen. Aber wir können darüber reden, was glaubst du eigentlich? Ich will das mal mit einem vielleicht etwas albernen Beispiel versuchen deutlich zu machen, sehr übertrieben. Da geht jemand zum Baumarkt seines Vertrauens und kauft sich so eine Buddha-Figur aus, weiß nicht, sind die aus Plastik oder aus Zement oder was immer die Dinger sind, und stellt die sich in seinen Vorgarten und in dem Moment, wo er das macht, leuchtet da das Licht drauf und der ist ganz ergriffen davon, dass die Sonne gerade drauf geht. Sagt, das war eine Gotteserfahrung für mich, ich will mich taufen lassen. Dann würden wir sagen, ja, das ist schön, dass du darin Gottes Anrede erlebt hast, aber lass uns doch noch mal ein bisschen über den Inhalt reden. Worum geht's eigentlich, wenn man sich taufen lassen möchte? Was macht Glaube eigentlich aus? Und dann müssen wir über biblische Inhalte reden und müssen danach fragen, hast du nur irgendeine übersinnliche Erfahrung gemacht, die dich irgendwie berührt hat? Oder hat Jesus in dein Leben geredet? Hast du Jesus erfahren? Dann sind wir wunderbar dabei. Und das ist eine Spannung, die man nicht so richtig auflösen kann. Diese Spannung dass wir jemand seinen Glauben glauben, aber gleichzeitig als Gemeinde damit umgehen müssen. Ihr kennt das zumindest alle, die schon etwas länger in der Gemeinde unterwegs sind, dass jemand ein Zeugnis dann gibt im Gottesdienst, von dem erzählt, was Jesus in seinem Leben gemacht und getan hat, wie er zum Glauben gekommen ist, und dann in einer Gemeindeversammlung darüber abgestimmt wird. Und mir ist das wichtig, und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir dem zustimmen, weil wir als Gemeinde uns dazustellen und dahinter stellen, dass jemand sich taufen lassen möchte. Aber wir stimmen nicht ab. Also es werden keine Gegenstimmen abgefragt, es werden auch keine Enthaltungen abgefragt, weil wir den Glauben nicht beurteilen können. Aber wir wollen dem zustimmen. Natürlich, wer sich vorstellt, da, mit dem sind wir im Gespräch gewesen. Und von daher ist das auch meistens ein guter Vorgang. Aber es ist ein ganz schwieriger Punkt in der Geschichte der Christenheit. Wie kann man Glaube eigentlich überprüfen? Wenn jemand zur Gemeinde oder zur Kirche dazugehören will, wie können wir das eigentlich überprüfen? Und da gibt es eine reiche Geschichte an unterschiedlichen Zugängen, wie man das gemacht hat. Also angefangen von, wer getauft ist, der ist Christ, das ist so der einfachste Zugang. Und dann je jünger, desto besser, dann ist es noch einfacher. Bis hin, dass es in manchen Kreisen, dann auch in pietistischen Kreisen, große Prüfungen gegeben hat oder man bestimmte Schritte gegangen sein muss, die 4 Schritte des Glaubens oder sonst wie was. Also sehr unterschiedliche Antworten darauf. Das führt jetzt viel zu weit, deswegen möchte ich euch auf einen Artikel hinweisen, der da weiterhilft. Es gibt auf jesus.de, wenn man danach mal sucht, was bedeutet Bekehrung, von Thorsten Dietz, das kann man mal in Ruhe nachlesen, der schlüsselt das schön auf, wie das im Laufe der Geschichte sich entwickelt hat. Wie also Kirche oder Gemeinde versucht zu prüfen, herauszufinden, ob jemand sich zu Recht der Gemeinde, der Kirche anschließen möchte. Aber das führt uns jetzt hier heute Morgen viel zu weit. Also, zum Glauben kommen. Ich möchte uns ermutigen, sich mit der Thematik zu beschäftigen, persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, ich habe das mal ein bisschen gedreht, glaube dir deinen Glauben. Also ich kenne so manchen, der weiß im Laufe seiner Geschichte, es wurden so hohe Hürden aufgebaut, wann einer nun wirklich Christ ist, was er alles erfüllen muss damit, sodass man sich selber das gar nicht mehr zutraut. Dass das, was Jesus in meinem Leben schon getan hat, wie er mich schon angesprochen hat, wie ich schon längst mit ihm unterwegs bin, dass ich immer das Gefühl habe, nee, das genügt nicht. Das ist noch nicht so, wie ich das bei anderen vielleicht beobachte. Glaube dir deinen Glauben. Vertraue darauf, dass Jesus in deinem Leben schon unterwegs ist. Und nimm das wahr, dass er dich anspricht und stell dich dazu. Sei mutig zu sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen. Was soll noch passieren? Welche Erfahrung brauche ich noch? Oder was muss ich in meinem Leben noch geleistet haben, damit ich endlich auch richtiger Christ bin? All das entspricht nicht dem, was wir im Neuen Testament davon lesen, sondern Jesus spricht dich an und das erfährst du, das merkst du in deinem Herzen oder in deiner Erkenntnis oder wie auch immer und dann vertrau drauf, dass das auch stimmt. Und dann kann ich dich nur ermutigen, melde dich zur Taufe. Das gehört dann dazu. Das ist etwas, was als zweiter Schritt unmittelbar kommt. Und der kleine Hinweis, ich würde gerne nach den Sommerferien einen Taufkurs beginnen, aber das lohnt sich nur, wenn sich jemand auch meldet. Deswegen, also wenn du meinst, dann melde dich und sag mir Bescheid. Und dann können wir über all diese Fragen auch ganz in Ruhe reden. Das ist dann auch gut. Aber das, was uns verbindet, egal ob wir jetzt ganz dabei sind, erst herauszufinden, was redet Jesus eigentlich in meinem Leben? Ist das so, dass ich mich darauf einlassen kann? Oder vielleicht schon seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind? Dieser Satz vom Paulus, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, das verbindet uns alle. Egal, welche Erfahrungen wir schon gemacht haben, wie wir schon mit Jesus unterwegs waren, ob wir eher einem Thomas mit seinen Zweifeln ähneln oder einem Petrus mit all seiner Dynamik oder einem Paulus, der schon in der ganzen Welt für den Herrn unterwegs war, das verbindet uns alle. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Es ist nicht die Leistung, die ich erbracht habe oder bringen müsste, sondern es ist das, dass ich in die Gnade Gottes eingebettet bin, in die Liebe Gottes, wie er sich mir zugewandt hat. Ich möchte uns herzlich ermutigen, das ernst zu nehmen, Glaube ernst zu nehmen, darauf zu antworten und sich Jesus anzuvertrauen mit dem ganzen Leben, mit dem, was wir haben, mitbringen, was er verändern kann, was vielleicht schon längst verändert ist. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Gott segne uns daran. Amen. Unser Herr Jesus Christus, ich bin so dankbar dafür, dass wir nicht nur einer Religion angehören, die wir vielleicht manchmal mit viel Zwang ausfüllen müssen, sondern dass du redest, dass du der Auferstandene bist, der uns begegnet, ganz persönlich. Nicht so spektakulär wie beim Paulus, aber so, dass es unsere Herzen bewegt. Und darum möchte ich dich bitten, dass du das tust, dass wir das immer wieder erfahren und erleben und dass wir dann aber auch den Mut haben, dazu zu stehen, das auch wahrzunehmen und sich darauf einzulassen. Diese Spannung können wir auch nicht auflösen, dass du derjenige bist, der Glauben schafft und dass wir doch darauf antworten. Ich danke dir dafür, dass du das tust. Und ich bitte dich auch um Mut, das auch zu bekennen, das dazu auch zu stehen, ob durch die Taufe oder was sonst dran ist im Leben. Danke, dass wir alle, egal wo wir stehen, was wir erfahren haben, in deine Gnade hineingenommen sind, dass du uns in deiner Liebe begegnest. Aber dass du uns auch herausforderst zu einem Leben in der Nachfolge. Herr Jesus, danke dafür, dass wir mit dir leben können, dass du in unser Leben hineinsprichst. Wir loben dich dafür und bitten dich um deinen Segen für jeden Entschluss, für jedes Leben mit dir. Danke, dass du da bist. Amen.